Willst du April, reinstarten?
Halt's Maul. April, April, der macht, was er will. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier oder wie der Spruch geht. So, heute herzlich willkommen zu einer neuen Jubiläumsfolge Rundfunk 17 am Ostermontag. Wir sind für euch mal wieder hier vor den Mikes. Gegenüber von mir, fernmündlich verbunden, sitzt Sebastian Mast.
Grüße! Über was reden wir denn heute, mein Lieber? Was sind denn die Themen bei uns in der Rundfunk 17-Schalte, die wir hier jede Woche miteinander verbringen tun?
Ich habe ein neues Problem in der Nachbarschaft und ich glaube, langsam ist wirklich hier das Maß voll und ich muss wegziehen, weil wenn man es sich mit den Kindern in der Nachbarschaft verscherzt, ist schon gefährlich, aber wenn man jetzt sich dann auch noch die Elternperspektive auch noch mit reinzieht und dafür einen sogenannten Eklat vor der Tiefgarage sorgt, dann ist es wirklich vorbei. Also ich habe einen riesigen Fauxpas mir geleistet. Ich bin immer noch der Meinung, es ist nicht meine Schuld. Das war von dem kleinen Jungen ganz allein das Fehlerchen. Naja, seine Mutter sieht das ein bisschen anders. Ich überlege jetzt, ob ich vielleicht wegziehen muss.
Schön, dass du so viele französische Begriffe benutzt in diesem Intro. Das freut mich sehr. Ich finde das immer spannend, wenn du von den Kindern erzählst, weil ich habe das Gefühl, ich lebe hier in so einer Adult-Only-Wohnung. Sage ich mal, hier gibt es keine Kinder.
Wie da in so lebe ich auch in so einer Wohnung.
Ja, aber in so einem Wohnkomplex. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen wie beim Robinson-Club in der Türkei, Antalya oder sowas. Und so sind die Vibes hier bei mir. Und du erzählst immer von deinen schlimmen Situationen mit den Kids und hier mit den Wasserhahn drauf.
Ich würde gerne mal für einen Monat Wohnungstausch machen. Wollen wir das nicht einfach mal machen?
Wir beide. Ja. Wie bei Frauentausch. Oder? Ja, Wohnungstausch. Aber warum denn? Was willst du denn hier?
Keine Ahnung. Einfach mal gucken, wie es ist ohne Kindergeschrei. Ich habe auch gerade hier das Fenster noch mit Isolierband hier an Fugen zugeklebt, weil hier draußen schon wieder ein Geschrei ist. Hier wird schon jetzt alles wieder vom Osterfeuer abgebaut. Die Kinder flippen aus. Ich ertrag's nicht. Aber lass uns erstmal hier reinstarten in die neue Folge Rundfunk 17.
Ja, rein da. Na, hat der Shitstorm gewirkt? Was ist denn da los? Ich höre wieder das normale Intro, das ist ja der Wahnsinn.
Ja, hier ist wieder alles auf Anfang. Hallo, liebe Community, nachdem es wochenlang Beschwerden gab über unsere KI-Songs und eure Probleme beim Einschlafen durch diese Musik, ist jetzt hier wieder alles auf Null gesetzt. Herzlich willkommen zu einer ganz brandneuen Jubiläumsfolge. Die gute alte Rundfunk 17-Zeit ist wieder da mit dem guten alten Intro. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ich habe massive Probleme hier in der Nachbarschaft und sehne mich nach einem Wohnungstausch, gerne auch auf RTL 2. Hauptsache, ich komme hier erstmal raus, weil ich mir einfach...
Können wir ganz kurz locker hier reinstarten, bevor du hier schon wieder deine ernsten Themen anfängst? Sofort gehst du rein, hier sitzt nicht ja 10 Sekunden lang, du sofort, ich möchte Wohnungstausch, am nächsten RTL 2, hiermit bewerbe ich mich und dann kommt der 5-Minuten-Monolog. Wie geht's dir denn erstmal? Wie sind denn die Vibes, mein Lieber?
Gesamteindruck gut, alles in Ordnung. Heute ist der 1. April. Wurdest du schon in den sogenannten April geschickt am heutigen Montage?
Ja, Leute. Der Podcast hört auf. Das war's. Der Podcast ist zu Ende.
Kannst du dich an April-Scherze erinnern, die du gemacht hast früher, die du richtig cool fandest?
Boah, ich glaube, es gibt immer, also bei mir ist der 1. April ist immer mit einer Sache verbunden. Ich vergesse das immer bis so 14 Uhr. Oder sowas. Vielleicht auch 13 Uhr. Und dann merke ich, oh Leute, hier ist der 1. April. Dann sehe ich auch auf Instagram so eine ganze Scherze von einem ganzen scheiß unterbezahlten Social Media Manager auf den Corporate Accounts von der Dr. Oetker bis Pro7 und RTL und hier, wie heißen die alle? Keine Ahnung. ARD oder so. Und die sind alle scheiße, diese Witze. Die sind fast immer scheiße. Und dann fällt mir ein, dass der 1. April ist und dann bin ich am Ballern. Dann sage ich jedes Mal solche Sachen wie, keine Ahnung, jemand fragt mich nach der Uhrzeit und es ist so 14 Uhr und ich sage so 18 Uhr. Echt? April, April. Und das ist so mein Grad an Humor dann, bei dem ich dann reingehe. Und ich gehe aber auch ganz ernst in Gespräche rein, sag sowas wie, ja, Melz und ich, wir haben uns getrennt. Und dann sagt er wirklich so, echt, ernsthaft, ich wusste doch, die Schlampe schieße in den Wind, sehr gut. Und ich, April, April. Das war ein Scherz.
Ich habe mich ja früher immer für den sogenannten Meister der Streiche gehalten, ne? Wie der typisch Andy. Ja. Typisch Andy habe ich geliebt. Für alle, die es nicht mehr kennen, das war ja
Meister der Streiche.
Komm, du doch auch. Wir fanden das alle richtig geil. Typisch Andy war eine Kinderserie, um Andy.
Du kannst
Andy
nicht immer der coole Charakter sein. Du kannst nicht DJ Detweiler immer. Du
bin
kannst
ich,
nicht
ich
auch
bin,
typisch Andy sein.
Ich bin
und
Andy
DJ
Larkin,
Detweiler.
Jeder weiß das.
Und du warst der coolste von hier Disneys Wochenendkids und von allen anderen auch. Und Timmy Turner, du warst immer. Und iCarly von iCarly und Zoe 101 von Zoe 101 und so weiter. Das kann ja nicht sein.
Und Fiete von den Pfefferkörnern war ich natürlich auch. Andy Larkin war der Meister der Streiche. Eine komplette Kinderserie bei Super RTL, die einfach nur darum ging, dass Andy immer alle verarscht hat, Streiche gemacht hat in der Schule, aber auch im Freundeskreis, bei seiner Familie. Teilweise so kleine Sachen, häufig aber auch so ganz groß angelegte mit so, er hat richtigen Plan immer ausgeheckt. Und es endete mysteriöserweise immer in den Folgen damit, dass er irgendwo in Unterhose an einem Baum hing. Und dann lief immer alles schief. Ja, also nicht immer, aber häufig fingen die Folgen damit an, dass vorgespult wurde und dass du gesehen hast, wie was schief ging. Also am Anfang hast du gesehen, dass irgendwie, dass er da mit verklebten Kleisterhaaren irgendwo hing und dann so erzählt hat, wie das passiert ist. Und es gab eine Folge von Typisch Andy.
Als er Orange reimen musste.
Nee. Oh, ach, das Wort
als er,
Orange.
Als er die Marshmallows alle in den Mund gepresst hat.
Okay, du weißt wieder mehr als ich. Ich kenne nur noch die Folge mit dem Gürtel, der aufgeht auf dem Gruppenfoto. Da hat er bei, da wurde ein Foto gemacht in der Schule, so ein Gruppenfoto von der ganzen Klasse oder von der ganzen Schule sogar. Und er hat allen Leuten in den Gürtel so ein elektronisches Ding gebaut, das auf Knopfdruck aufging und dann sind alle Hosen gerutscht, als das Foto gemacht wurde. Brillant, ja.
Und
eine
das
Folge,
warst du, oder was?
Das war ich, der Meister der Streiche. Eine Folge, Typisch Andy, hat am 1. April gespielt. Und das war natürlich der Tag schlechthin für Andy Larkin. Das war einfach der beste Tag ever. Und da hat er sich so einen riesen Marathon ausgedacht. Ganz viele Gedanken, ganz viele Streiche. Und am Ende, Spoiler, ist alles schiefgelaufen. Und ich fand, Typisch Andy war der absolute Hammer. Und ich habe mich immer auf den 1. April gefreut, aber den nie verwandelt. Das Krasseste, was ich gemacht habe, ist bei meinen Eltern in der Küche Zucker und Salz vertauscht in den Etiketten.
Boah, aber das ist ja auch schon gemein,
ja, das
einfach
war schon
krank.
Es ist aber, glaube ich, aufgefallen, ja. Ich weiß auch nicht, warum. Also an sich kann man damit ja schon ein komplettes Essen versauen.
Wie alt warst du denn da?
28.
Schon ewig
her,
28.
Ja, nee, als, keine Ahnung, 12, 13, 14, sowas irgendwie. Und darüber hinaus ging das Level nicht. Meine Mutter hat mich meistens verarscht, aber auch so auf einem sehr, sehr geringen Level und meinte so, was hast du denn da? Sowas irgendwie und ich so, was? Und dann April, April, dann war es schon vorbei. Ne? So nach dem Motto, du hast da hier einen Pickel oder was ist denn da? Das war so der Scherz und irgendwann war es dann eine Challenge, nicht drauf reinzufallen, weil das ist ja wichtig. Du schickst jemanden in den sogenannten April, aber du willst ja selbst nicht das Opfer sein. Und wenn jemand anderes versucht, dich zu verarschen, dann darfst du das nicht geschehen lassen oder musst sofort sagen, ja, ja, April, April, ne? Ja, ja. Nur dann hast du diesen Tag erfolgreich bestanden. Und bei Typisch Andy war das dann eine große Challenge und in meinem Real Life war es erstaunlicherweise sehr unspektakulär. Also ich habe mir da die Mickey Maus die Woche vorher gekauft, wo auch ganz viele Tipps waren, wie man die Leute verarschen kann und so. Da war ja auch, habe ich ja letztes Mal, vor anderthalb Jahren oder so erzählt, die Cola, die bittere Cola in der Mickey Maus oder die Klapperscheiben, die man da hinschmeißen musste. Dann hat es sich angehört, als hätte man was zu Scherben geschmissen und so. Ja, die Mickey Maus war auch voll die Streiche-Zeitschrift.
Ja, aber es war auch so eine reiche Leute-Zeitschrift. Alle Leute, die früher die Mickey Mouse hatten, sind bei S die Reichen mit gemeint. So, jetzt habe ich es gesagt. Das ist wie Skifahren.
Wieso? Die Mickey Mouse
gleiche
war doch
reiche Leute-Vibes.
Die Mickey Mouse hat 1 Euro irgendwas gekostet.
Das konnten wir uns nicht leisten. Wir
Wirklich?
Mussten damals, wir waren richtig, also ein Euro sicher? Dann haben mich meine Eltern einfach den ganzen, wirklich jedes Jahr, einfach jeden Tag April. Wirklich, die haben einfach gesagt, hey, das ist sau teuer. Ich wollte auch das Nintendo-Magazin, habe ich auch nicht bekommen. War das auch so günstig?
Das kann doch nicht sein. Dir nicht sagen. Aber hast du gar keine Zeitschriften gelesen als Kind, als Jugendlicher?
Nee, gar nicht. Das war alles zu teuer.
Wirklich weh. Aber hast du das nicht von deinem eigenen Taschengeld?
Ich hatte kein Taschengeld, bis ich.
Du hattest kein Taschengeld.
17 war oder sowas, ja.
Wirklich? Gar nichts? Nicht mal irgendwie so ein bisschen was?
Nee.
Und wie war das für dich? War das ungewöhnlich?
Also ich hab immer Geld dann bekommen, wenn ich es gebraucht habe. Also im Rahmen dessen. Wenn wir Döner essen waren, habe ich 5 Euro für einen Döner bekommen. Sowas.
Aber keinen Euro für die Mickey Maus.
Ich war da 16 oder so, als ich Döner essen war jede Woche. So, ich weiß nicht, ob ich dann noch die Mickey Maus gelesen hätte. Aber sonst, nö, ich habe eigentlich nie Taschengeld bekommen. Ich habe dann irgendwann, oh, das darf man eigentlich nicht sagen. Pass auf, ich habe irgendwann ab, ich glaube 18 oder sowas, habe ich 185 Euro pro Monat erhalten. Wenn man das so sagen kann. Oder ab 18, 19, habe ich 185 Euro pro Monat erhalten. Warum dieser spezifische Betrag?
Weil das Kindergeld ist?
Das habe ich so nicht gesagt, das stimmt nicht.
Ich kann dir auch gar nicht sagen, wie hoch mein Taschengeld war. Ich habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass mein Vater irgendwann, als mir das Taschengeld auf mein sogenanntes Knacks-Club-Konto überwiesen werden sollte, hat er den Dauerauftrag irgendwie für 1,5 Jahre vercheckt. Und da man das ja auch nur mit einem Kontoauszug holen konnte in der Filiale, habe ich das auch nie gemerkt. Und dann habe ich auf einen Schlag das Taschengeld von 1,5 Jahren irgendwie bekommen.
Wie viel war das?
Weiß ich nicht mehr, aber das waren eher so Zeiten, wo es so 10 Euro im Monat war oder so. Aber ist dann ja trotzdem auf ein Jahr gerechnet, ganz nett für ein Kind, das keine Ausgaben hat. Und ansonsten weiß ich aber auch nicht. Also ich kann mit dem Taschengeld immer
Ausgaben. Man muss beim Kiosk diese sauren Schlangen kaufen jeden Tag.
Die Mickey Maus. So ich habe auch die Bravo über Jahre gelesen. Wie fandst du die?
Bravo, echt? Hm. Habe ich auch nie
gehabt. Nach der Mickey Maus kam die dann.
Und die Doktor, wie heißt die Doktor Sommer? Das
Doktor
ist auch die Best. Bravo, ne?
Nee.
Best Dr. Oetker, die meinte ich. Die Dr. Oetker,
mit den guten
die
April-Scherzen. Ja. ich habe erst die Mickey Maus, das war so ja Grundschulzeit nach der Grundschule. Da war ja jede Woche ein freches Extra drin, wie zum Beispiel die Strafzettel, habe ich auch schon von erzählt, dass ich die ja dann bei der Schule da überall dran geheftet habe und so. Und dann ging das über in die. Ja. Und danach ging das recht nahtlos über in die Bravo. Die hat damals zu meinen Zeiten 1,30 Euro oder 1,40 Euro gekostet, kam damals noch wöchentlich raus. Mittlerweile, die wurde ja zwischenzeitlich, glaube ich, komplett auf monatlich oder was? Ja, mittlerweile, also die Print läuft nicht mehr so gut. Genau, und da war unter anderem auch Dr. Sommer drin. Und diese komischen Foto-Love-Stories und diese nackten minderjährigen Leute, die dann da abgebildet sind und sowas.
Wie fandest du das? Die Love-Story
und die
minderjährigen Nackten?
Ich meine, ich war ja selber minderjährig und nackt zu dem Zeitpunkt. Und ich fand das hochinteressant. Und es war für mich schon auch immer mit ein Grund, diese Zeitschrift zu kaufen. Auch aus anderen Gründen, weil da waren coole
war
Poster drin.
War das dein erstes Lustgefühl auch, was du darüber erlebt hast? Oder war das für dich so.
Nee,
war da so ein. Was war da los bei dir? Wurde es da warm im Schritt?
Ich fand das einfach total spannend, weil zum einen waren da ja. Also
super
weird. Fandest du
das nicht mit 13 dann auf einmal auf so eine warme Art interessant?
Also, es ist super weird, da jetzt so drüber zu sprechen, weil das ja.
Aber du hast ja. Ich habe doch auch zu Zoe 101 das erste Mal warme Gedanken
ja,
gehabt.
Aber die war ja nicht nackt. Und in der Bravo waren ja, ich glaube am Anfang, das war aber noch vor unserer Zeit, also so 80er, 90er, da waren teilweise ja wirklich 14-Jährige nackt in der Bravo. Ne?
Boah, und ich könnte jetzt nackt in der Bravo sein.
Nee, du bist natürlich jetzt schon viel zu alt, weil.
Nein, das stimmt nicht. Mein Körper, ich sehe immer noch aus wie.
Ach so, wenn 14. man da 14 daneben schreibt. Mhm.
Safe.
Ich bin ganz aufgeregt vor meinem ersten Mal. Sebastian, 14. Ja. später sind
sagen
die dann, glaube ich,
das?
Auf. Auf das, ich ja, sowas diese stand Seiten, da und da war da so ein kleines Interview daneben, so, ich will jetzt nicht sagen versext, aber natürlich ging es da um den eigenen Körper, um Sexualität.
Warum, sag mal, was wurde denn da gefragt?
Naja, dann gab es so Kuriositäten von, und plötzlich habe ich beim Sex gepupst. Das war so ein Kurzinterview, das waren immer nur so 3, 4, 5 Fragen und da stand aber dann ein komplett nackter Typ und eine komplett nackte Frau. Frau, so, die waren alle 16 bis maximal 20, eher unter 20. Und dann gab es ja auch noch Dr. Sommer, das war natürlich kurios, das war lustig. Aber auch neben diesem ganzen versexten Kram war die Bravo für mich früher auch das Popkultur-Medium. Weil natürlich gab es Internet und ich glaube, es gab auch bravo.de und so, aber das war damals noch nicht so das Ding. Das war noch nicht so gepflegt und so redaktionell. Und du hast in der Bravo, hast du erfahren, was ist mit den Jonas Brothers? Was ist mit den Killerpilze? Wo sind die Tokyo Hotels gerade? Und so. Und das hast du alles da erfahren. Und das war, ja, du brauchtest diese Quelle, um da mitreden zu können, auch wenn die ganzen News an den Haaren herbeigezogen waren und Wochen alt eigentlich schon. Trotzdem, man konnte mitreden mit diesem komischen Blatt.
Okay.
Es war einfach, wie sehen Gleichaltrige oder ne, wie könnte ich in 3 Jahren aussehen, zum Beispiel. Vom Körper. Das ist es ja, weil es ist ja eine Phase des Lebens, in der sich bei allen Geschlechtern sehr viel verändert.
Das ist irgendwie krass.
Es ist halt Voyeurismus und das ist halt aufregend in dieser Lebensphase.
All diese ersten Erfahrungen und Erkenntnisse, die du da gewonnen hast, habe ich alle auf knuddels.de mit James im Flirt16-Chat gehabt.
Weil James war doch ein Bot, oder?
Ja, klar. Der hat aber auch immer gute Bot Rosen.
Bei Knuddels sexuelle Erfahrungen gemacht?
Nein, der war auch mit dabei am Ende des Tages.
Wie, der war mit dabei?
Ja, da war ja überall James. Also er war ja nicht in jedem privaten Chat. Obwohl doch, der hat doch privat auch Rosen verteilt. Nee, der hat nur im öffentlichen Chat hat der Rosen verteilt.
Wovon redest du?
Bro, Knuddels. Ein großer, passt auf, Freunde, für die Leute, die Knuddels nicht mehr kennen. Und ich glaube auch, dass ich, glaube ich, der letzte Mensch, ich glaube, ab 95, die Leute, die 95 geboren sind, so wie ich, waren, glaube ich, die letzten Menschen, die Knuddels genutzt haben, um ehrlich zu sein. Es kommt aus dem deutschen Unternehmen, kommt aus Karlsruhe, glaube ich. Und ist wirklich, glaube ich, wer auch immer da noch auf dieser Website ist. Naja.
Gibt's sie noch eigentlich?
Safe. 100%. Oh. Bin mir 100%.
Doch, stimmt, die gibt's noch. Habe ich letztens bei RTL gesehen. Da, wie sagt man das jetzt juristisch sauber? Aber da gab es wohl Auseinandersetzungen. Im Sinne einer Berichterstattung und der Verantwortung des Webseitenbetreibers und so weiter. Also da gab es die auf jeden Fall.
Ist es so, es gibt da verschiedene Chats. Der einzig relevante ist der Flirt16-Chat oder der Flirt-Chat. Und du kannst halt nach verschiedenen Themen in die Chatrooms gehen. Zum Beispiel Flirt. Das ist der einzig relevante. Die anderen sind so Lifestyle oder Hobbys oder sowas, keine Ahnung.
Und die 16 steht für das Mindestalter?
Nee,
oder?
Die 16 steht für, es gibt mindestens mal 16 Flirt-Chatrooms, weil solche Chatrooms personell begrenzt sind. Da können, sagen wir mal, 200 Leute in einen Chatroom. Sag mal, du warst doch auch auf Knuddels. Wir haben zusammen auf Knuddels Leute verarscht.
Ja, das ist meine einzige Berührung. Da möchte ich jetzt nicht drüber reden, weil das ist, glaube ich, sehr. Naja, weiß ich nicht, ob man sich damit so schmücken sollte mit der sogenannten Verarsche, die wir davor hatten. Aber ich dachte,
nicht Flirt vorhatten, haben sie gemacht.
Ich dachte, Flirt 16 steht für 16-Jährige.
Nein, Flirt
16 ist einfach durchnummeriert.
16. Ja, weil es halt, ach, weil so die Chatrooms begrenzte Mengen haben.
Und 16 ist der Beste. Warum ist 16 so beliebt?
Das sagt man einfach so. Und es können auch zu gewissen Zeiten kann es auch Flirt 4 sein. Und es gab einen großen Chat, bei dem alle reinschreiben konnten. In der Mitte, da war auch James, der Bot, der Rosen verteilt hat. Wenn man geschrieben hat, /rose@anredo, dann steht da so ein Text, James übergibt eine Rose an @anredo. Und dann ist da so eine Unicode-Rose, die so mit diesen, ne, mit diesen ulkigen Zahlen- und Buchstabensymbolen an so alten Computern wird dann so eine Rose übergeben. Aber Obacht, du kannst auch die Leute, die im Chatroom sind, rechts sehen, alle nacheinander, den Namen, das Alter und das Geschlecht. Aber der Name ist so Style Killer und sowas, ne? Das sind so die Namen, die man da hat. Da ist Jump man nicht Style mit Klarnamen drin, wie keine Ahnung, Helena Fürst, boah, 1960, weiblich, 100 Jahre alt, sowas. Sondern du gehst da halt mit Styler Killer rein. Also ich hieß dann so zum Beispiel Styler Killer, kann ich mir gut vorstellen, dass genau das mein Name war, oder Jump Style Killer. Boah, Jump Style Killer war es mit Sicherheit. Jump Style Killer war dann dort 13 männlich. Und dann konntest du dort in diesem Chatroom, konntest du ja ganz viele Leute anschreiben. Und ich habe mit ganz vielen Leuten geschrieben und ich glaube, ich habe geschrieben, hallo, wie geht's? Gut, dir auch. Wie geht's dir? Also wie, WG und dann DIA, 3, 2 I und dann so Fragezeichen. Und dann wurde so ein bisschen hin und her geschrieben, wirklich 1, 2 Sätze. Und dann habe ich gefragt, möchtest du meine Freundin sein? Meine feste Freundin. Und haben die gesagt, ja. Und so hatte ich an einem Tag 14 Freundinnen mit 12. Und so bin ich auch in die Schule gegangen und habe gesagt, ja, ich hatte, boah, wie echt? Ihr hattet nur eine Freundin bisher? Ich hatte 14 schon.
Allein gestern.
Ich hatte 0 Freundinnen. Ich war so weit weg von Frauen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich war so weit weg von Mädchen. Und das Einzige, wo ich zu tun hatte, waren Knuddelsfrauen, wo ich 14 Stück an einem Tag hatte. Und das war's. Und dann sonst war wirklich bis, ich glaube, 16 bei mir tote Hose. Habe ich nicht mal mit Frauen oder mit Mädchen reden können, ohne dass ich rot wurde.
Unfassbar. Diese Chatzeit. Also bei Knuddels war ich nicht so intensiv, aber ich war auch in anderen Chats, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich war auch da wieder, die letzte Folge lässt grüßen, im Hitradio FFH-Chat bei Rob Green. Da schließt sich auch der Kreis. Moment, das darf ich jetzt nicht sagen. Ich will nicht sagen, da schließt sich der. Ah, der Gag ist zu gut, ich darf ihn nicht liegen lassen, aber das ist zu gefährlich. Also wir haben ja eben über 14-jährige Nackte geredet.
Nein.
Und ihr könnt ja mal. So, Rob
Was
Green.
Was denn? Sag doch jetzt.
Könnt ihr ja mal googeln. Und damals hat er noch eine sehr bekannte Radioshow gehabt. Es ist nicht erwiesen und er wurde nicht verurteilt, aber es gab da mal eine Hausdurchsuchung, glaube ich, bei ihm. Ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Und
ach, weil das
aber er ist nicht, also, ne? Nicht verurteilt so.
Ja, das ist hallo Moment,
nicht justiziabel. Muss das mal vorsichtig formulieren alles. Und deswegen, das war damals im Jahre 2000, I don't know, 5, 6, irgendwie sowas rum, haben sich die coolen Kids im Netz im sogenannten FFH-Chat zur Rob Green Show getroffen. Und da ging es halt richtig
das
ab.
Das war
im
Rundfunk 17, 0,5
ja, quasi,
einfach.
Quasi,
Rundfunk
so.
1.
Und das führen wir jetzt hier 1:1 weiter.
Ab wann war dein Alter, bei dem du nicht mehr rot wurdest, als du mit Mädchen gesprochen hast? Darüber muss ich ganz kurz mit dir sprechen.
Einfach
Oder
nur.
Oder wurdest du da nie rot? Bin ich der Einzige, dem das sehr schwer gefallen hat?
Weil man miteinander normal spricht, so zu Schulzeiten oder so.
Nein, das ist ja krank.
Nee, also ich habe ja das ganze erste Schuljahr gar nicht gesprochen bis zu den Herbstferien, das habe ich ja auch
aber
schon mal.
Aber nicht erstes, ich meine so, boah, bei mir ging das noch bis in die 6. Klasse, 7. Klasse fast.
Nee, eigentlich nicht, das hatte ich nicht. Also ich glaube, es gab genug andere Situationen und rot werde ich auch heute noch recht schnell, wenn man die richtigen Tasten drückt, aber per se weil ich Leute anspreche, boah, nee, da werde ich, glaube ich, wenn mich im Restaurant irgendwie der Kellner oder die Kellnerin irgendwie anspricht und ich dann dumm antworte, ne, guten Appetit, danke, wünsche ich Ihnen auch, dann werde ich schneller rot, das finde ich dann schon unangenehmer, aber einfach nur, um Menschen anzusprechen, nee, da hatte ich nie so.
Aber hast du nie so dieses Prickeln, so mit 14 oder 13?
Aber nur beim reinen Ansprechen.
Ja, weil du mit denen gesprochen hast und dann hast du so, die haben dann so mit dir geredet und du hast so deine Hand, hast dir so am Hinterkopf so gekratzt und hast so verschüchtert auf den Boden geguckt und hast solche Sachen gesagt wie, ja, also ich weiß nicht so genau, ob ich nach dem Fußballtraining mit noch zum Scheunenfest gehen kann. Hast du nie so geredet mit den Leuten, die du vielleicht ein bisschen cute auch fandest?
Das Ding ist, in meinem Umfeld gab es halt echt nur so Dorfpomeranzen und Wuchtbrummen.
Du fandst doch irgendjemanden cute, wo ja, du gesagt hast, ja, also vielleicht kann ich mit zum Scheunenfest, also vielleicht, wie du jetzt redest, wenn du mit Dienstleistungspersonal sprichst. So.
Ich weiß noch, in der 5. Klasse habe ich mir zum ersten Mal eingebildet, dass ich verliebt war und saß dann auf dem Dach beim Spielplatzhäuschen, da wo dann die etwas cooleren sitzen.
Hey, ich war auch in Jill Fischer.
Ja, mein Gott, das war jetzt auch ganz Deutschland. Da gibt es ja auch einen Song drüber, wie ich gehört habe, einen sehr, sehr guten, sehr zu empfehlen. Also in der 5. Klasse, gerade nach der Grundschule, ist ja so ein Paradigmenwechsel. Und da war eines der ersten Gespräche, in wen bist denn du? Und da brauchte man natürlich eine Antwort. Die Mädels mussten natürlich alle einen Jungen nennen und die Jungs natürlich alle ein Mädel, in das sie sind. Und diese Möchtegern-Verliebt-Phase spielt man dann gedanklich so durch, so wie man halt glaubt, dass Verliebtheit oder Liebe funktioniert. Zu einem Punkt, wo man noch nicht so viele Berührungspunkte hat. Vielleicht ein bisschen aus seinem Umfeld von Älteren, von Fernsehserien, wo man Liebe sieht, ne, wenn du GZSZ guckst oder whatever, dann kriegst du ja mit, was für Phasen es da gibt, dass man hier, dass das nicht erwidert wird und dann hat man das, glaube ich, einfach so.
Dass GZSZ einfach untergekommen ist, wie auch immer das jetzt schon wieder geht, dass das Fernsehthema bei dir wieder unterkommt, naja, bei dieser ganzen Geschichte.
Wo ja. Hast du als 10-, 11-Jähriger vor 20 Jahren, oh Gott, wo hast du gelernt, wie Liebe funktioniert? Das kann ja nur
Cosmo
über mediale
und Wanda,
Produkte.
Wenn Elfen helfen. Also ich war hier Cosmo und Wanda. Das war meine Lieblingsbeziehung, die es gab. So. In wen bist du? Was für eine doofe Frage, Yannick. Ich werde dir das hiermit nicht beantworten. In K11 habe ich gelernt, dass Liebe so und so funktioniert. Ich schaue sehr, sehr viel Fernsehen und bin sehr distanziert als Mensch.
Zwei bei Calvers.
Aber nein, so warst du ja nicht reagiert.
Nein, nein, nein. Bei GZSZ oder bei K11, na gut, K11 hat jetzt wenig ja, jetzt mit Liebe zu aber, tun. Ja. Da lernst du, wie es ist, wenn sich Menschen kennenlernen, ineinander verlieben, Steps einer sich anbahnenden Beziehung eingehen, das meine ich. Das sind einfach Impulse und du lernst, so funktioniert das. Und in der Popkultur, in der Bravo ja genauso. Also wie häufig wurden da irgendwelche Liebesgeschichten zwischen irgendwelchen jungen Celebrities und Stars erzählt, ne? Von hier Justin Bieber und Selena und was auch immer und auch ganz viele Gerüchte. Also man wusste so ein bisschen aus Medienprodukten, dass es früher oder später darauf hinausläuft, dass sich Menschen verlieben und zusammenkommen und das vielleicht auch nicht immer erwidert wird. Und Liebe, wie man es dann auch so kennt von so 13-Jährigen, die dann so diepe Sprüche posten, ne? Hier, ich brauche
aber
die Liebe nicht.
Hast du das mal gemacht?
Nein, ich saß auf diesem Spielplatzhäuschen und es war mehr ein, also es hat jetzt einfach dazugehört zu erzählen, in wen man ist und dann musste man eigentlich sich auch eine Person aussuchen, die noch nicht vergeben ist, im Sinne von, dass da noch niemand anderes drin verliebt ist und dann hat sich das aber eigentlich so ein bisschen sehr im Kreis gedreht. Also es ging dann nie darum, was du jetzt eben auch meintest mit, welche Schritte geht man jetzt, wie sehr wird man rot, wenn man sie dann anspricht und um den Tanz bittet auf dem Scheunenfest oder was. Sondern es war sehr so aus der Distanz und gerade in dieser Anfangsphase, in dieser sehr frühen Phase, wo man wirklich so 12 war oder so, war es halt sehr, sehr passiv und ich glaube, auch ich als unterentwickelter junger Mann hatte da nie so Ambitionen, jetzt irgendwie auf die Kacke zu hauen. Das habe ich auch heute nicht.
Aber ich war konstant verliebt in Leute.
Ja?
Die ganze Zeit, konstant und immer nicht erwidert. Die ganze Zeit, konstant. Und es war immer ein Gefühl von, also bis, boah, safe 16, war ich konstant verliebt in irgendjemanden. Und das wurde nie zurückerwidert.
Wie bist du das denn dann angegangen? Ach, also dann hast du das für dich so formuliert und gesagt, so, ich bin jetzt verliebt in Jill. Und dann Nein. Musste sie dich finden oder hast du dann irgendwas gemacht? Also wie ist das dann weitergegangen von da?
Ja, also man hat ja den Laden nie zugemacht, sag ich mal. Also man war dann immer so Annäherungsversuche und ich glaube, dass das auch in der Retrospektive bei einigen Situationen nicht abgelehnt war, sondern eher positiv gesinnt gegenüber und ich habe halt nie den Laden zugemacht. Das ist, glaube ich, konstant passiert. Ich glaube, ich hätte einige Situationen haben können, bei denen ich auch mit denen, in die ich bin, interagieren könnte und habe es einfach nicht gemacht. Und das war voll belastend für mich. Ich dachte so, boah, ich bin mit 16, habe ich ja noch nie jemanden geknutscht oder habe ja noch nie Hardcore-Sex gehabt. Und das hat mich...
so wie bei GZSZ immer alle
GZSZ,
haben.
Da habe ich das gelernt und bei K11, dass man ein Alibi haben sollte und ich habe kein Alibi an dieser Stelle.
Ja, aber
und
dann habe ich doch, ist auch, das doch eigentlich...
Habe ich das jemals erzählt, dass ich dann auch meine erste Freundin angelogen habe, die ersten 2 Monate gesagt habe, dass ich ein maximaler Stecher sei, aber ist nicht
was?
Wahr?
Was? Was hast du?
Ich habe meine erste Freundin angelogen und habe gesagt, die ersten 2 Monate, ja, ich bin so ein Stecher, also ich habe schon so oft hoch und runter mich durch die sogenannte Schule gevögelt. Aber mit wem? Ja, kennst du nicht, gehen auf eine andere Schule. So, dem Level.
Und dann das ist allgemein immer die beste Ausrede. Moment mal, das war ja immer, also dann auf so Geburtstagen oder so, oder hier krassester Punkt, Geburtstage mit Übernachtung, dann ab einem späteren Punkt, das waren ja immer die Highlights, weil dann ging es immer ab. Und dann gab es natürlich auch diese Runden, jetzt muss jeder mal erzählen, in wen er ist und ne, mit wem er gerade zusammen ist und wen er geküsst hat und so ein Kram. Und dann kamen diese Geschichten von, ja, ich habe im Urlaub habe ich eine kennengelernt, kennt ihr nicht, wie heißt die? Ja, egal. Diese Geschichten haben auch nur so vor purer Verzweiflung gestrotzt. Und du hast jetzt deiner ersten Freundin, der wolltest du imponieren, indem du gesagt hast, dass du so ein krasser Ficker bist. Oder was?
Ja.
Smarte Strategie.
Nein, aber sehr guck mal, smart. Also ganz ehrlich, ich glaube, wer hat das nicht gemacht? Sind wir ehrlich? Wer hat nicht da in solchen Runden, Jungsrunden insbesondere gelogen?
Ja, aber in Jungsrunden aber, vielleicht.
Ja, bei so einer Freundin, das war schon hart, sage ich mal. Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen. Oh no, ich habe dich angelogen. Ich bin Jungfrau. Oh, wow. Und dann waren wir, glaube ich, 1,5 Jahre zusammen.
Dann ging es auf die Matratze und Mama kam rein. Ja, die Geschichte kennen wir ja auch.
Genau, das war dann das Ergebnis.
Als ich da auf dem Klettergerüst saß, war ich fest davon überzeugt, dass mir hier gerade die Liebe meines Lebens entgeht, wenn ich jetzt nicht handle. Weil ich war natürlich nicht der Einzige, der in sie verliebt war, sondern sie war natürlich auch gleichzeitig die Person, die, glaube ich, als erste und auch lange Zeit als einzige in der Klasse vergeben war. Ne? Und das hatte vielleicht auch noch mal einen besonderen Reiz. Und das hat auch noch mal besonderen Herzschmerz ausgelöst in meiner schlimmen, schlimmen Verliebtheitsphase. Zu sehen, dass ein anderer, mit dem ich eigentlich auch gut befreundet bin, mit ihr ZSM ist, wie man so dann geschrieben hat, zusammen.
Wann war denn das jetzt? Moment mal ganz kurz. Wie alt warst du da?
28, nee, wie alt war ich da? Es war in der 5. Klasse. In der 5. Klasse kamen wir zusammen, also in die, kamen wir zusammen in dieselbe Klasse.
Kamst du zusammen?
Kamen wir zusammen.
Nee. Aber dann war das, boah,
wie alt ist man da? 12.
10, 11, 12, ja.
Sowas rum irgendwie, ja.
Je nachdem, wie langsam man ist, ne? Je nachdem.
Ja, manche sind da vielleicht auch schon ein paar Jahre älter. Nein, aber das war tatsächlich einfach. In dem Moment hat sich das sehr real angefühlt und ich war fest davon überzeugt, dass das jetzt auch einfach dazugehört. Also das war dieser Wechsel von Grundschule auf weiterführende Schule, da hat sich so viel geändert. Du bist vorher 4 Jahre hast dieselben Leute um dich rum, bist da wirklich einfach noch ein Kind und dann auf einmal zack, andere Schule, andere Leute um dich rum. Ganz anderes Umfeld auf einmal und man kommt ja dann auch langsam schon in das Alter Richtung Pubertät, wo man auch mal sich in der Bravo ablichten lassen kann und so. Also da ändert sich ja schon sehr, sehr viel Und diese Phase der Verliebtheit, also sie war ja dann auch noch länger bei mir in der Klasse, die ging auch ein bisschen länger, die ist dann so ein bisschen verpufft, muss ich sagen. Also so schnell wie das kam, so schnell war es dann irgendwann auch weg. Und die Beziehung, die sie dann hatte mit dem anderen aus der Klasse, die ging auch relativ lang, ich überlege gerade, die ging, glaube ich, fast bis zum Schluss, also mehrere Jahre tatsächlich.
Boah, von der 5. so rüber in die 10., 11., 12., 13. Klasse.
Krass. Ja, aber bis zur 10. oder so. Ja. Die haben dann auch zusammen gepasst und das hat dann noch keiner so in Frage gestellt. Also ich finde das ja wirklich auch total krass, wie es tatsächlich, und ich glaube, es gibt ein einziges Paar aus meiner Schulzeit, das jetzt immer noch zusammen ist. Und diese Paare, entweder das ist, die sind einfach meant to be und das gehört dann einfach so und ne, dann passt's. Oder, und das denke ich ja manchmal auch, da hat man dann vielleicht nicht auch irgendwann mal das Gefühl, dass man irgendwas verpasst hat. Also ich will das jetzt nicht so pauschalisieren. Das ist wahrscheinlich auch eine super individuelle Entscheidung. Und ne, Liebe ist individuell. Aber wenn ich einfach mit 11 in eine Partnerschaft gehe und dann im Zweifel mit 30 immer noch mit der Person zusammen bin und nie was anderes hatte, kann natürlich auch sein, dass man dann irgendwann mal das Gefühl hat von, gibt es da nicht noch mehr auf der Welt? Könnte sein.
Ich glaube, also ich kenne ein Pärchen, das ist meine erste Freundin, die war vorher mit einem anderen Typen zusammen, die sind dann auseinander, dann ist die mit mir zusammengekommen und dann ist die wieder mit dem anderen Typen von vorher wieder zusammengekommen und die sind bis heute zusammen und verheiratet jetzt.
Verliebt, verlobt, verheiratet.
Und ich glaube, safe, 100%, wenn die gefragt werden, ja, seit wann kennt ihr euch, dann oder seit wann seid ihr zusammen, dann sagen die, 100%, sagen die, ja, seit der Schulzeit. Die ganze Zeit durchgehend. Und das würde ich auch so machen, ehrlich. Ich würde mich da rauslöschen aus der ganzen Geschichte, sonst ist die ganze Geschichte nicht so geil.
Abseits von der Geschichte da auf dem Klettergerüst, auf dem Spielplatzhäuschen, ist das dann auch sehr abgeebbt, weil das Umfeld dann auch sehr gleich geblieben ist. Also dann war dieser Switch in der 5. Klasse mit, oh, neues Umfeld, neue Leute, spannend. Und dann ist das erstmal auch so ein bisschen gleich geblieben dann in der Schulzeit. Und ich glaube, dann waren einfach auch so die Rollen eingespielt. Wer mit wem, auch nur freundschaftlich, ne, wer in welche Clique gehört. Und das habe ich ja auch schon mal erzählt. Auch clickenmäßig war ich ja, ich war ja nicht umsonst irgendwie auch dreimal Klassensprecher oder so, weil ich einfach ein sehr
beliebter, geiler Typ warst, oder was?
Nee, ich war andersrum. Ich war ein sehr geringes Übel. Also ich war einfach, ich
Hast
konnte
du dich als Klassensprecher eigentlich aufgestellt? Hast du gesagt,
das weiß ich nicht mehr.
Entschuldigung, ich habe gerade meine Bravo zu Ende gelesen und jetzt bin ich bereit dazu, Klassensprecher dieser Klasse zu werden. Ich werde euch ganz genau zeigen, wo es lang geht. Tafeldienst ordne ich zu. Wenn die Lehrerin nicht kommt, ich hole sie oder auch nicht, dann können wir alle nach Hause gehen. Wählt mich. Hast du so dich aufgestellt oder hat jemand anderes dich aufgestellt? Du hast gesagt, nein, Dennis, stell mich nicht auf. Ohne Witz, ich habe keinen Bock. Keinen Bock. Hast du nicht so reagiert?
Ich glaube, es ist beides
passiert.
Hatten wir
eine andere Kindheit einfach? Was ist
denn das? Wir waren halt nicht in der. Warst du mal Klassensprecher? Nee, ne?
Nein, ich war dafür viel zu. Ich war Klassenclown. Ich war viel zu.
Aber ich auch, das schließt sich auch nicht aus.
Das kann nicht sein, dass du Klassenclown und. Warst du so. Wurdest du so. Also, was warst du für ein Klassenclown? Warst du so der sympathisch, der trotzdem mitgemacht hat, gute Noten geschrieben hat?
Ja.
Oder warst du
ja,
der,
ja.
der. Okay, gut, dann waren wir eine andere Art von Klassenclown.
Ja, natürlich, natürlich.
Ich war ja destruktiv. Ich hab ja Lehrer fertig gemacht. Ich wurde ja immer weggesetzt.
Das habe ich auch. Nur in der Grundschule.
Ich wurde immer auseinandergesetzt. Ich hatte nie im Unterricht dieselben Plätze, weil ich immer auseinandergesetzt wurde, weil mich niemand neben irgendjemanden sitzen lassen hat. Und dann saß ich ja einmal neben dem Stinke-Tobi, der so gestunken hat. Und dann habe ich bei der Lehrerin gesagt, ich werde hier hingesetzt, der stinkt. Ich möchte das nicht.
Das ist ja unfassbar, was du für ein kleines Arschloch warst. Du warst ein richtiges Arschlochkind. Ich habe, und da schließt sich der Kreis, Stress mit dem Arschlochkind gehabt in der letzten Woche. Ich musste einen kleinen Zwischeneinkauf machen. Vielleicht kennst du diese Einkäufe. Wenn man seinen sogenannten Wocheneinkauf mittelmäßig erfolgreich gemacht hat und nicht alles bekommen hat, was man braucht und dann so sagt, ja, dann muss ich halt morgen noch mal gucken. Dann muss ich halt morgen mal bei Rewe gucken. Und so einen Einkauf musste ich machen. Und wusste genau, ich brauche nur so drei Kleinigkeiten. Und dann fahre zu Rewe, zack, fahre wieder zurück. Und es war so ungefähr, es war noch nicht dunkel, keine Ahnung, 18 Uhr oder so. vorm Haus, vor meinem Haus hier bei den jungen Tiefgaragejägern, direkt vorm Haus, kreuzen zwei Jungs die Straße. Alter ungefähr, ich kann es nicht so gut einschätzen. Die können 9 sein, die könnten aber auch 12 sein, nicht viel älter. Dürften doch nicht nackt in die Bravo, auf jeden Fall drunter, aber jetzt auch nicht erste oder zweite Klasse. Aber vielleicht auch dritte, man weiß das ja nie. So, und die kreuzen die Straße und ich fahre extra so ein bisschen langsamer, ist ja eh hier Zone 30. Und dann geht ja schon der eine, der ist vorangelaufen und ist so ein bisschen langsamer gelaufen und denke ich so, ja gut, dann fahre ich halt auch langsamer, weil ich will die ja jetzt nicht totfahren. Ja. Und dann fahre ich so sehr, sehr langsam und die sind beide rechts von mir und der Junge, der vorgelaufen ist, macht Folgendes. Achtung.
Nein, du laberst.
Beschreib einmal, was ich getan habe.
Die Zunge rausgestreckt und dann die beiden Handflächen, so beide Hände links und rechts vom Kopf gehalten, damit so gewunken und währenddessen die Zunge rausgestreckt. Ja. Das ist ja
was
so ein
richtiger. Was heißt das eigentlich hier mit der Hand?
Edge Badge, so, sage ich.
Edge-Badge, was heißt das? Sind das Ohren, die dann so wackeln? Oder was ist das, was man hier
das
so an der Stirn?
Das ist so ein Elchgeweih. Das ist so der Skandinavier-Gruß. Das hier steht.
Das macht der Basti. Das macht er. Und in einer Millisekunde, weil ich bin ja recht langsam gefahren, aber 2 Sekunden später wäre ich ja an ihm vorbeigefahren, habe ich geschaltet und habe was ganz Schlimmes gemacht. Und ich möchte dich jetzt fragen, was ich im Affekt getan habe. Guck nicht so, mit tut dir jetzt doch nicht. So, nächstes Thema. Ich war verliebt.
Oh Gott, also entweder, also ich glaube, das Schlimmste im Menschen ist rausgekommen so ein bisschen. Also entweder du hast aggressiv gehupt, nerd, ihr Schweine! Oder du hast den Mittelfinger zurückgezeigt und hast einfach ein kleines Kind beleidigt.
Ich habe den Mittelfinger gezeigt. Doch, woher weißt du das? Siehst du, das ist nämlich doch intuitiv in einem drin. Weil ich dachte erst, ich strecke mir jetzt nicht die Zunge zurück raus. Bin ich ein Dreijähriger oder was?
Mittelfinger.
Ja, aber ich dachte, das ist die richtige. Ich habe richtig extra böse geguckt, aber so künstlich böse, so wie ich nie gucken würde. Und habe dann so hier gemacht.
Du hast den ja richtig, aber der nimmt das ja auf. Das Kind sagt, oh, das ist ein probates Mittel, um Probleme zu lösen.
Aber erstmal dachte ich, wo kam denn jetzt die Zunge her? War das so ein,
hast
war
das
eine Kurz?
Hast du dich persönlich offended gefühlt in dem Moment?
Nee, es war eher so, wenn er
ja,
mich.
Hat also dich ja doch angefasst, sonst hättest du ja nicht den Mittelfinger.
Sie sind angefasst. Nein, ich dachte in dem Moment einfach, okay, ich will das einfach nicht so ungeschehen lassen. Und ich habe ganz kurz gedacht, wenn ich das jetzt wäre, fände ich das richtig gruselig, wenn es da jetzt eine Reaktion drauf gäbe. Ich weiß noch, als ich ungefähr in dem Alter war und irgendwelche Jungs, die waren wahrscheinlich dann gerade so 18 oder so, aber sobald die in einem Auto saßen, waren die ja einfach erwachsen und alt und cool und mächtig. Und man hatte automatisch Angst oder Respekt oder nenn es, wie du willst. Und die waren ein bisschen Autoritätspersonen. Natürlich hat man die vielleicht trotzdem klein provoziert.
Die haben immer so Seile gespannt über die Straße. Habe ich das schon mal erzählt?
Oh Gott. Also heute kommen echt die dunkelsten Kapitel hier raus. Seile gespannt?
Ja, wir haben so getan im Dunkeln. Haben wir uns so links und rechts von der Straße hingestellt und haben dann so getan, als würden wir links und rechts ein Seil spannen über die Fahrbahn. Und die Leute, die dann vorbei, die
ja,
dann gefahren sind,
so?
Ja, indem man kein Seil in der Hand hat.
Aber da langläuft oder was?
Nein, aber du nimmst dieses Seil, als ob du links und rechts beide an diesem Seil ziehen würden und so ein Seil mimikmäßig, gestikmäßig über die Fahrbahn spannst.
Cool.
Und deshalb haben dann alle Autos angehalten und hatten Angst, dass da ein Seil ist. Und das fanden wir sehr witzig.
Das ich auch gab schon es erzählt. Da mal Mittelfingerreaktionen?
Da gab es richtig, richtig Geschrei und richtig, ihr Arschlöcher, ihr kleinen Schlawiner. Und wir rennen weg. Nö, sind weggerannt, ja, dann in die Gebüsche.
Ich dachte auch, es hat sich damit erledigt. Das Erste, was ich gemacht habe, geistesgegenwärtig, ist Videoaufnahme in der Dashcam gespeichert. Aus Beweiszwecken.
Ich, oh Gott.
Doch. Und jetzt halte ich fest, ich fahre um die Kurve, will in die Tiefgarage fahren.
Mit wem podcast ich hier eigentlich? Der Klassensprecher, der einfach so kleine Kinder aufnimmt mit seiner Dashcam-Kamera.
Zu wenig Liebe in der Kindheit, ja.
Ja, gut, erzähl mir mehr.
Und ich will reinfahren in die Tiefgarage. Auf einmal stehen diese beiden Kinder und eine erwachsene Frau neben meinem Fenster.
Das ist nicht wahr. Oh Gott, du bist ja auch
verrückt. Und leider hat es ein paar Sekunden zu lang gedauert,
oh nein,
bis dieses, bis dieses Tor hochgegangen ist, sonst wäre ich da mit lautem schnell runtergefahren. Und es war die Mutter von Elias. Was ist dann passiert? Was denkst du?
Ja, aber klar. Ist doch klar, dass die Mutter sagt, was soll denn das?
Was, warum ist das klar?
Ja, weil du einem Kind den Mittelfinger gezeigt hast. Natürlich geht das zu seiner Mutter. Was denkst du denn? Meinst du, die haben auch so einen Ehrenkodex? So einen Omerta-Ehrenkodex wie die Mafia, dass die nicht miteinander reden? Dass die nicht zur Polizei gehen? Das ist ein 8-jähriges Kind, dem hast du den Mittelfinger gezeigt als 30-jähriger Mann in deinem Auto. Das ist ja wohl klar, dass der zu seiner Mutter angefangen. Geht. Ich bin auch wegen allem zu meiner Mutter gegangen. Alles, egal was passiert ist, habe ich gesagt, Mama, der Tobias hat mir gegen Schienbein getreten. Und dann ist auch meine Mutter zu Tobias Vater gegangen. Oder Mama, der Hakan hat mir den Fußball weggeschossen und dann nicht wiedergeholt. Dann ist meine Mutter zu Hakans Vater gegangen, hat den angeschrien. Natürlich, das sind genau solche Dinge, die da passieren und du bist 30.
Aber Hakan hatte keine Dashcam. Und ich habe dann geistesgegenwärtig geschaltet und habe gedacht, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, oh nein, Hilfe, Hilfe, ich habe das nicht beachtet, dass ich als erwachsener Mann, oder, und so habe ich es gemacht, ich weiß von nichts. Weil ich habe gedacht, ich lasse mich jetzt nicht von einer Mutter, die im Zweifel 3 Jahre älter ist als ich, lasse ich mich jetzt hier vorführen in meinem Elektroauto emissionsfrei, sondern jetzt drehe ich den Spieß um. Wenn die so ein Arschlochkind hat, was einerseits die Tat selbst auslöst und dann auch eine Mama, der hat den Mittelfinger, dann kann der jetzt einmal schön lernen, wie scheiße diese Welt ist. Haben Sie gerade meinem Sohn den Mittelfinger gezeigt? Habe ich gesagt, ach, das ist Ihr Sohn.
Sie wissen Sie eigentlich, wer ich bin erstmal? Das ist schon die erste Frage.
Das ist Ihr Sohn? Das trifft sich ja gerade gut.
Nein.
Denn Ihr Sohn hat mir gerade grundlos die Zunge rausgestreckt. So, geil, oder?
Nee.
Und sie dann so, Elias, stimmt das? Und Elias, nein. Und ich so, dieses Auto verfügt über eine Dashcam.
1080p.
Kann die Aufnahme gerne einmal das abspielen. Hier wird datenschutzkonform alles abgespielt. Es ist 1 Minute her. Er hat mir grundlos die Zunge rausgestreckt. Selbstverständlich habe ich daraufhin gar nicht reagiert. Ich zeig doch keinem kleinen Jungen den Mittelfinger. Also jetzt sind wir aber mal hier, jetzt machen wir mal halblang. Und dann dachte sie so, niemals, Elias, stimmt das? Elias sagt nein. Und dann habe ich dieses Video abgespielt. Dann habe ich
in der Tiefgarage einfach... Wie hast du das abgespielt? Hast du gesagt, ja, setz dich doch hier rein ins Auto, gucken Sie sich den
nein, das konnte
12,3
sie sehen.
Zoll großen Display hier an
Man
dieser
konnte
Stelle.
Es so
ja,
mittel-
genau, das ist eine 1080p HD-Webcam, die hier eingebaut ist, ja, genau.
Man das konnte es so mittelgut sehen, also ich bin ehrlich, man musste schon sehr viel Fantasie haben, weil es ja auch nur die Seitenkamera war im Vorbeifahren, in Schrittgeschwindigkeit und so, aber es hat gereicht. Und dann habe ich nochmal gesagt, ich habe nicht den Mittelfinger gezeigt. Und er hat aber gesagt, aber der hat doch den Mittelfinger gezeigt. Und ich so, das muss aber ein Missverständnis sein. Und dann ist sie tatsächlich mit ihrem Sohn weg und hat ihn windelweich geprügelt. Nein, keine Ahnung, was sie gemacht hat. Aber für mich war es dann geklärt. Und das war danach fahre ich in die Tiefgarage rein. Das war so eine Mischung aus.
Oh, mal wieder ein toller Tag. Mal wieder wirklich dann recht und Ordnung.
Sitze ich in Unterhose im Baum und erzähle, wie das schiefgelaufen ist. Nein, aber es war so Genugtuung. Aber es war auch so, boah, wie billig, Alter. Was hast du jetzt für eine Methode angewandt? Hast du dem Kind doppelt den Tag versaut.
Kannst du ehrlich nicht sagen, hast du es wirklich
gemacht? Basti, ich lass mir das nicht mehr gefallen hier mit den Schreikindern.
Du bist so ein schlechter Mensch.
Es ist ja eine Sache, streck mir die Zunge raus, okay, dann leb damit, dass du es doppelt und dreifach zurückkriegst, okay, und wenn du dann nicht damit umgehen kannst, ja sorry, dann ziehe ich hier das Ass aus dem Ärmel. Also ich habe nicht umsonst hier 12 Kameras verbaut, um die auch zu benutzen.
Das ist ja wirklich, aber das ist ja schon krass. Also das arme Kind.
Ja, der wird jetzt was gelernt haben. Bei einem Tesla vielleicht nicht die Zunge ausstrecken, sonst kommen irgendwelche Weirdos und haben
Wie
das auf Band.
Wie fühlst du dich jetzt danach? Würdest du sagen?
Ich fühle mich schlecht.
Erhaben,
weil es ist ja doch sehr, sehr armselig.
Du bist
ne?
schon also der deutsche Anzeigenhauptmeister, so ein bisschen.
Kölsche Anzeigenhauptmeister, ja. Ja, vielleicht. Also ich hätte da jetzt keine Welle so draus gemacht, aber ich habe dann schon gedacht, ja, beim nächsten Mal, ich habe mich ja doch auch provozieren lassen. Aber es war so eine Kurzschluss.
Bisschen.
am liebsten, ich habe danach noch überlegt, was hätte man noch anders machen können, um das Kind noch mehr einzuschüchtern. Und natürlich hätte man ja auch anhalten können und das Gespräch suchen können. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht schlecht. Gespräch
mit
suchen.
Mit dem Kind, ja genau,
in, du gehst da rein mit leichter Aggression.
Das Kind. Ja, das war eine sehr, sehr interessante Reaktion. Du stehst erstmal sehr, sehr gut, dass du stehst als Mensch und nicht auf die Fahrbahn gerannt bist. Aber das mit der Zunge, das macht man nicht. Aber grundsätzlich sehr, sehr gut. Wie wärst du denn ins Gespräch mit dem Kind gegangen? Ach, das hat nicht mal,
nein,
das hat nicht mal ein Drittel des Vokabulars, was nötig ist, um ein Gespräch zu führen.
Es geht ja gar nicht darum, jetzt hier rhetorisch irgendwie einen Krieg zu führen, sondern es ist für mich mehr anhalten und das Kind herrufen und wahrscheinlich rennt es dann schon weg. Und das ist schon erschreckend genug, weißt du, dass man einfach, dass das Kind denkt, oh Gott, jetzt kommt was. Und mehr muss es ja gar nicht, ich will da ja gar nicht sagen, weißt du, das ist ja durchaus auch gemäß Paragraph so und so als Beleidigung zu werten und dafür sind ja deine Eltern haftbar. Mir geht es ja gar nicht darum, in den Diskurs zu gehen, sondern das war ja, vielleicht war es ja auch eine kleine Mutprobe. Weißt du, was der gerade vorher noch irgendwie da durchgemacht hat oder vielleicht hasst der auch Elektromobilität und hat irgendwie von seinen Eltern gesagt, immer wenn du da so ein Raumschiff siehst, dann streckst du denen die Zunge raus oder was auch immer. Es wird ihm eine Lehre sein und ich glaube, ich habe ihm den Tag versaut.
Wie hättest du sowas als Kind gemacht?
Naja, als ich ein Kind war, da gab es noch keine Dashcams.
Du warst doch auch so ein Rowdy-Kind. Ich kenne ja Bilder von dir als Kind. Du sahst ja aus wie so ein richtig aufmüpfiger Jugendlicher. Du hast doch schon Streit gemacht. Du hast dich auch gerauft, oder?
Nee, gerauft nie. Aber ich war natürlich trotzdem ein sogenannter Bengel und hatte es sogenannt faustdick hinter den Ohren. Das war schon der Fall auf jeden Fall. Aber ich habe keine Seile gespannt, keine unsichtbaren und habe auch sonst in der Hinsicht mir nichts zu Schulden kommen lassen.
Du hast am Anfang gesagt, dass du Meister der Streiche bist.
Naja, ich wäre es gern gewesen, aber wirklich konsequent umgesetzt habe ich nichts. Ich hätte auch
nicht einfach im Leben
vielleicht in der späten Kindheit noch eine andere Karriere einschlagen können. Weißt du, was letzte Woche auch passiert ist? Du glaubst es nicht. Und auch das ist ein Grund, dass ich hier wegziehen muss. Das habe ich jetzt zum ersten Mal erfahren. Es ist ein massiver Nachteil, wenn man im Erdgeschoss wohnt. Denn es klingelt und es ist die sogenannte die Innenklingel, die Harry Potter Klingel. Ich höre ja am Ton, ob jemand
schon, ja,
an der Haustür steht oder schon an der Wohnungstür. Und wenn man an der Wohnungstür steht, dann sind das meistens eigentlich Nachbarn, die dann irgendwie ein Paket angenommen haben oder was auch immer. Also eigentlich klingelt es hier super selten innen. Also habe ich gar nicht mal durch den sogenannten Türspion geguckt und mach direkt auf. Und da standen zwei sogenannte junge Kerle gegenüber.
Yo, das hatte ich auch letztens.
Du weißt jetzt genau, was kommt, ne?
Also, schlimm. Ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist. Also, bei mir kommen regelmäßig die Grünen hier rein.
Was?
Ja, die Grünen kommen ins Treppenhaus. Ist schon bestimmt 5, 6 Mal passiert, dass die Grünen zur Wahlwerbung einfach irgendwie in diesen Häuserkomplex reingekommen sind, hier zu den Besserverdienern. Da, wo die Grünen halt so ihr Klientel haben, sag ich mal, beim urbanen Besserverdiener-Klientel. Und da dann reingekommen sind und dann standen die hier vor der Tür. Ich stehe hier mit meiner, ich habe ja immer so eine Thermo-Leggings an, keine Schuhe an und so ein verdrecktes T-Shirt und ziehe gerade so dann so eine Kappe auf und sag dann, ja, was ist denn? Macht dann so die Tür auf. Ja, hallo, hier, die Grünen Darmstadt sind hier, ich möchte sie überzeugen von meinem Wahlprogramm. Und dann drücken die mir so einen Wisch in die Hand und dann sage ich immer, ja, ja, danke schön, ich habe kein Interesse und mach die Tür zu. Waren das bei dir auch die Grünen oder was war das?
Es waren nicht die Grünen, es waren zwei Studenten. Wir haben sehr lang geredet, weil ich konnte sie nicht abwimmeln.
Nein.
Die waren so ein paar Jahre jünger. Vielleicht waren sie Anfang 20, keine Ahnung.
Ein paar Jahre, das sind 10 Jahre, mein Lieber.
Als Maul.
10
Von
Jahre.
Den SOS-Kinderdörfern. Damit ging es los. Und ich mache die Tür auf und bereue eine Millisekunde später, dass ich nicht durch den scheiß Türspion geguckt habe. Und dann ging es los. Hallo hier und da und hier. Wir sind von den SOS-Kindern. Hast du schon mal von uns gehört? Und wir haben hier. Hast du schon mal von Cholera gehört? Und die Kinder haben wir hier und in der Armut. Und die Kinder trinken aus Pfützen. Und eine ganz emotionale Geschichte. Und er hat das rhetorisch. Irgendwann habe ich nicht mehr zugehört inhaltlich, sondern nur noch stilistisch innerlich Feedback gegeben. Und ich dachte so, das ist smart. Dann hat er angefangen, Fragen zu stellen. Und neben Dödödö und Dödödö geht es ja auch um eine andere wichtige Sache. Kannst du dir vorstellen, was? Und formt so ein Herz vor seiner Brust. Und ich denke so, was ist das denn jetzt hier für ein Scheiß? Dann sollte ich Liebe sagen. So, habe ich Liebe gesagt. Genau, was? Richtig. Studierst du noch? Ich so, nein. Ach, so, okay. Hast du schon Kinder? Ich so, nein. Ja, aber dann wirst du trotzdem wissen, dass es Dödödö. Also der hat da einen Monolog gespult. Der zweite von denen hat kein einziges Wort gesagt. Keine Ahnung, warum der überhaupt dabei war. Und ich wusste ganz genau, gleich kommt es zu dem Punkt, da werden sie mich nicht loslassen, ohne dass ich meine IBAN auf dieses alte, klobige Tablet eintrage. Weil nach ungefähr 5 Minuten endete es dann mit den Worten, und da bist du doch bestimmt auch dabei, oder? Stille. Grillen zirpen. Und ich so, und was wollt ihr jetzt von mir?
Nein, das stimmt nicht.
Bargeld?
Ja, oder? Du hast die Hände hochgemacht. Was wollt ihr jetzt von mir? Bargeld? Nehmt mir alles weg. Nur fasst meine Tochter nicht an.
Habe jetzt meine Mittelfinger gezeigt und ein Video gemacht. Nein, und dann hat er gesagt, nein, also seit 2017 sind gemäß Paragraph so und so ist Bargeld gar nicht mehr erlaubt. Dafür ist es ja wunderbar, denn wir haben hier unser Tablet und ich so, kein Interesse. Und er so, ja, aber hier und da, gesagt, ja, aber ich mach so Haustürgeschäfte grundsätzlich nicht, ja, aber es ist ja hier und da und es ist ja für einen guten Zweck, ich so, nein, tut mir leid. Und irgendwann habe ich so gedacht, Alter, fuck, was muss ich jetzt sagen, dass die gehen, weil ich verstehe ja die auch, die haben jetzt 5 Minuten in mich investiert, ich wollte einfach nicht so unfreundlich sein und die direkt abbügeln, aber trotzdem haben sie ja Zeit in mich gesteckt und jede Sekunde.
Du willst ja auch reich, ne? Wirken. Ne?
Aber die das wollten ja, dass ich da meine IBAN eintrage und dann da regelmäßig spende und so. Und so löblich der Zweck ist, ich will sowas nicht an der Haustür entscheiden. Und ich spende auch, aber ich spende meistens eher halt so punktuell, so einzeln. Also ich bin noch nicht so der Typ, der jetzt sagt, das muss ich monatlich oder im Quartal machen. Und ich gucke mir dann auch eher
den Rundfunkbeitrag, das muss reichen.
Der auch, ja. Und deswegen habe ich weiter für mich formuliert, dass ich das nicht an der Haustür tue. Und das habe ich dann versucht zu erklären, aber dann haben sie nicht so richtig locker gelassen. Und dann wurde ich so ein bisschen, habe ich so innerlich den Mittelfinger gezeigt. Dann hat man mal gesagt, es tut mir jetzt sehr leid, aber ihr könnt euch die weitere Zeit sparen. Versucht es gerne nochmal bei anderen Leuten. Und dann fing so an mit, ja, deine Nachbarn haben auch schon mitgemacht und auch was auch immer. Und dann labern die einem dann wirklich ein Kotelett ans Ohr. Und irgendwann habe ich dann so langsam, bin ich so immer mehr nach hinten gegangen zur Wohnungstür, immer mehr so, bis nur noch so die Nase vorgeguckt hat.
Ja, ja, danke. Ja, aber danke, gut, ja, mach's tschüss, gut, ne? Ja, danke, ciao. Ja, tschüss, tschüss, ja. Ciao, tschüss, ja, tschüss.
Und seitdem habe ich mir vorgenommen, nur noch die Tür aufzumachen, wenn ich durchgeguckt habe durch welcher das Guckloch-Ding.
Welcher Konflikt herrscht denn bei dir da immer? Bei mir ist immer so dieses, wenn ich jetzt Nein sag, wirklich arm.
Ja, aber das ist mir egal. Ich will einfach grundsätzlich nicht an der Tür von Maßnahmen überzeugt werden. Punkt. Also, die können mir einen Flyer geben und ich gucke mir das dann vielleicht an. Aber
kommt zu dir von der Hausverwaltung und sagt, entschuldigen Sie, wir müssen einmal die Heizung ablesen, damit wir das abrechnen können und die Bäder müssen.
Entschuldigen Sie, ich habe in meinen eigenen Prinzipien verankert, dass ich grundsätzlich nicht von Maßnahmen überzeugt werden möchte an der Haustür. Bitte melden Sie sich nochmal zum späteren Zeitpunkt. Nein, ich finde das einfach immer ein bisschen, ich verstehe, dass es das gibt und es ist wahrscheinlich auch kalkuliert, dass es eine effiziente Maßnahme ist, da Studenten und Studentinnen hinzuschicken, die da ein bisschen rhetorisch sind und ja, aber ich mag es halt nicht. Und jetzt habe ich gesagt, okay, ich mache nur noch auf, ich gucke jetzt vorher. Und jetzt hat es am Mittwoch wieder geklingelt, Basti. Und jetzt ich natürlich direkt, na, hoffentlich ist das jetzt hier keiner von der Apostels oder was auch immer, ne? Und guck durch das Ding und sehe einen einzelnen Typen und denkst so, wer ist denn das? Und dachte sofort, das ist bestimmt der neue Nachbar. Weil in unseren jungen Tiefgaragenjäger-WhatsApp-Gruppen ist jetzt hier wieder Fluktuation. Hat wieder einer geschrieben, so hier, ich bin jetzt hier, ne, Ende des Monats und so weiter, März und hier Nachmieter und so. Da dachte ich so, ja gut, dann sage ich dem jetzt mal Hallo. Oh, mach die Tür auf, de Malteser.
Was ist das nochmal?
Ach, was weiß ich hier, auch so Rote Kreuz-mäßig einfach.
Ist das nicht, kommen die nicht aus Malta?
Ja, wahrscheinlich auch. Hallo, nicht erschrecken, Julia Leischik hier. Nee, und dann hat der mir auch genau das Gleiche erzählt. Und jetzt habe ich eine neue Methode angewandt und habe direkt, und das hat mir das Herz zerbrochen, mehr als der Mittelfinger an den kleinen Jungen, weil ich direkt gesagt habe, wir können das abkürzen, tut mir leid, ich habe kein Interesse. Und dann hat er nochmal versucht anzusetzen mit, ja, aber vielleicht ist heute genau der Tag. Und ich so, nein, tut mir leid, tschüss. Und hab dann zugemacht. Und ich weiß nicht, ist es besser, die 5 Minuten quatschen zu lassen, mitzumachen, Liebe zu sagen und dann die Tür zuzuhauen oder direkt irgendwie deutlich zu machen, ey, klingel bei jemand anderem, nutzt die 5 Minuten, bei mir ist es, also was ist, oder ist es ein Mittelweg? Muss man nach 2 Minuten abbrechen? Wie macht man es am besten?
Du gehst da rein mit, ich habe meine Prinzipien. Maßnahmen an der Haustür werde ich nicht, verneine ich stets. Und deshalb muss ich sie leider bitten zu gehen. Tschüss, Tschüssikowski, das war's. Bye, bye. Sayonara. Roger in Kambodscha. So was, muss dann sagen.
Das klingt...
See you later, ja, Alligator. Sowas.
Ja, see you gar nicht.
See you ja nicht mehr. Raus.
Ist es ein Mittelweg?
Raus. Und dann holst du den Besen raus. Kehrst du der raus mit
Luftgewehr schieße ich in den Flur. Genau. Na, brauche ich so einen Mittelweg? Weil ich meine, die sollen gerne so 3 Sätze abspulen. Die müssen sich auch gechallenged fühlen. Die müssen das ja auch an irgendwelchen Leuten üben. Wenn jetzt jeder sagen würde, kein Bock auf eure Scheiße. So, das ist ja auch frustrierend. Ich will ja auch, dass die ein schönes Gefühl haben. Die sollen ja auch sehen, dass ich offen bin und freundlich bin. Aber ich verstehe auch, dass die abgefuckt sind, wenn die so viel Arbeit und Liebe in mich reinstecken, dass sie dann erst recht sauer sind, wenn ich danach sage, ihr kriegt keinen Cent hier. Tschüss, pisst euch. Deswegen, so ein Mittelweg muss es sein, glaube ich.
Ich finde das sauschwierig. Also für mich ist wirklich der Punkt, ist immer, ich will nicht arm wirken und...
Das ist mir egal. Ist dir das wirklich so wichtig mit dem Arm wirken?
Ach nein, das ist ironisch gesagt. Aber so ein bisschen denke ich mir immer so, oh ja, die paar Kröten, das tut ja nicht weh. Und dann denke ich mir auch immer, boah nee, also am Ende...
Die paar Kröten, Moment mal, es geht ja hier in der Regel schon darum, dass du
wie willst du denn da abgeben? 100 Mark im Monat oder was? Was ist denn das?
Nee, aber das geht dann halt los mit hier, mach mal 10 Euro im Monat.
10 Euro.
Und wenn ich das bei, ja, aber soll ich das bei jedem, der bei mir an der Haustür klingelt?
10 Euro für das SOS Kinderdorf. Es gibt zum Beispiel, oder es gibt doch auch so Vereine, da spendest du Geld für so Hospizkinder, die dann noch einen letzten Wunsch erfüllt bekommen. Dafür sind dir 10 Euro zu viel?
Jetzt machst du genau dieselben Methoden wie die auch. Gleich knall ich die Tür zu. Die Ziele sind ja auch seriös und
die sind zum Tode verurteilt.
Jetzt hör auf, mir hier noch ein schlechteres Gewissen zu machen. Ich spende jetzt hier gleich aus Wut, spende ich hier gleich einmal 10 Euro im Monat auf mehrere Jahre. Nein,
bei patreon.com/rundfunk17.
Da kann man sowieso immer mal einen Groschen lassen. Nein, aber ich finde einfach diese Idee von, man geht zu den Leuten nach Hause, ich mag das einfach nicht. Und ich brauche, also ich kriege das auch nicht besser erklärt, als mir das eine Webseite im Internet oder ein Beitrag beim RTL-Spendenmarathon oder was auch immer erklären kann. Und ich brauche auch nicht den persönlichen Austausch und die können mir auch keine Fragen beantworten, die mir eine FAQ-Seite im Netz nicht auch beantworten kann. Also ich sehe darin einfach keinen Mehrwert und finde dieses Überrumpelte von, ich habe mir hier gerade ein Brot geschmiert am Abend und stehe hier in meiner Thermo-Leggings und muss dann auf einmal sofort umswitchen und von jetzt auf gleich binnen 2 Minuten eine Entscheidung treffen, wie viel Euro pro Monat ich über meine IBAN im Lastschriftverfahren hier abwickeln lasse. Das ist mir einfach zu viel. Dass die Organisationen das verdient haben und seriöse, gute Arbeit machen und das Geld gut eingesetzt wird, das steht ja auf einem anderen Stern.
Also ich höre nur die ganze Zeit, ich bin ein schlechter Mensch, mir ist das Leid anderer egal. Und von meinem sehr wohlhabend, überdurchschnittlich hohen Gehalt möchte ich keinen Cent abgeben, um anderen Menschen, die es nicht so gut haben, etwas zurückzugeben. Das höre ich raus.
Das habe ich auch leicht rausgehört. Aber er hat ja auch gesagt, dass meine Nachbarn auch schon dabei sind.
Nein, insofern, das ist ja eine Lüge gewesen, 100%
stimmt. Glaube ich auch. Ja, je nachdem, wie weit man Nachbarn hier vom ganzen Quartier oder was, da ist doch die Mutter vom Elias, wird doch bestimmt aus Mitleid einfach ein paar Euros gespendet haben, damit
ja,
das eigene Kind nicht auch.
Ja, ich kann mit den Kindern, die sind mir so wichtig, ob sie es glauben oder nicht. Meinem armen Elias wurde letztens der Mittelfinger gezeigt. Es gibt Menschen, die sind so schlimm.
Und dann kam raus, das war gar nicht wahr, sondern der Elias hat in echt die Zunge rausgestreckt. Da habe ich ihn windelweich geschlagen.
Und jetzt spende ich. Danke sehr.
Bei mir, ich habe jetzt auch rausgefunden, habe ich das eigentlich schon mal erzählt, dass hier bei mir im Haus, oh, ist das peinlich, das darf ich eigentlich nicht erzählen,
doch,
dass hier so viele Influencer wohnen.
Nein!
Doch, aber auch so unangenehm. Ich möchte aber die Namen nicht sagen, weil
sind
im Zweifel...
Sind das so Influencer, wie wir Influencer sind?
Oder nee,
sind
nee, schon so richtige. Die voll davon leben und mehrere hunderttausend Abonnenten und dann halt über Kooperationen leben. Zum einen, oh, ich darf das jetzt nicht so genau beschreiben,
doch,
weil sonst...
Jetzt sag.
Es ist einmal eine junge Frau, wo die Frau, aber der Mann ist auch bekannt, aber
Bibi,
ich glaube, nee, die sind ja nicht mehr together. Leider. Aber es sind zwei andere hier und es ist immer so ein Abfuck, wenn man in den ganzen Storys sieht, dass es bei denen genauso aussieht wie bei mir, weißt du? Also vom Grundriss und vom, keine Ahnung. Das größere Problem ist die andere.
Triffst du die manchmal?
Ja. Weißt du, was das eigentliche Problem ist? Weil das Couple ist so in meinem Alter und das ist so alles in Ordnung und die nerven nicht. Aber die andere Influencerin ist eine Momfluencerin.
Ja. Und die hat so ein schreiendes Balk.
Die hat den Jimmy. Und der Jimmy ist das größte Schreikind ever. Und jetzt hat sie sich von ihrem Mann, ich krieg das alles mit, weil die brüllt durch den Innenhof. Die brüllt auch durch den Innenhof, die telefoniert die ganze Zeit mit ihrem Management und mit anderen Influencerinnen und hat dann, das habe ich letztes Jahr im Sommer schon gemerkt, da hat die rumgeheult von wegen, ja, aber dann habe ich das Gewinnspiel gemacht und dann kam aber das Waschmittel überhaupt nicht mehr rechtzeitig an. Also weißt du, so ein Meckern auf hohem Niveau, dass irgendein Kooperationspartner zu spät da der Ariel Wäschepots in den Versand gegeben hat. Hat die da rumgeheult und dann habe ich dem Fotografen aber auch gesagt, dass wir die Fotos, dass ich da den Total Buyout brauche, dass ich auch für kommerzielle Zwecke dann mit dem Kooperationspartner auch bla bla, brüllt die durch den ganzen Innenhof. Ich kann hier nicht mehr am gekippten Fenster sitzen. An der einen Seite schreien die Kinder, an der anderen brüllt da die Mutter. So, und jetzt halte ich fest, der Jimmy ist das Problemkind und der Jimmy ist, glaube ich, jetzt ein Trennungskind, weil sie hat mehrere Kinder, weil als Momfluencerin brauchst du mehrere. Mit einem kommst du da nicht weit. Und jetzt hat sie sich von ihrem Mann getrennt und der Mann ist aber Brite. Und ich glaube, das Kind wird auch zweisprachig erzogen oder wächst zweisprachig auf und der Mann...
Was denn, Deutsch und dann Kölsch oder was?
Ja, Deutsch und Englisch und British English. Und dann ist halt der Vater und ich weiß nicht genau, der ist ausgezogen, habe ich alles über Instagram verfolgt. In echt kriege ich das kaum mit. Die hat den Medien wirksam rausgeworfen aus der Bude, weil sie ist die Großverdienerin. Wir haben natürlich auch hier die größte Wohnung, die es hier gibt in dem ganzen Quartier. Und er fliegt raus und ist aber trotzdem, wie das bei einer guten Patchwork-Familie ist, immer mal wieder zu Besuch. Und wenn, dann wird das auch bei Instagram gut ausgewertet. Und jetzt kommt er und ich höre den an der Stimme und man sieht den auch, der hat auch einen ganz witzigen Look. Und immer wieder höre ich im Innenhof, Jimmy, Jimmy.
Du dockst dich doch gerade radikal, oder nicht? Jeder kann doch jetzt nachverfolgen. Irgendjemand wird es geben, der weiß.
Wie soll man das denn nachverfolgen?
Ach ja, es gibt so viele Momfluencer, die sagen,
weißt du, wie viele von den
britischen natürlich. Mann haben, der sagt, Jimmy, no, Jimmy.
Ja, und das nervt mich aber so. Ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Das ist so unfassbar anstrengend. Weißt du, apropos gedoxt, was ist mit diesem Supercandy-Museum los? Haben die unsere vorletzte Folge gehört?
Nee, warum?
Die haben mein Bild, unser Bild bei Rundfunk 17, wo ich die Fotos gepostet habe aus dem Museum, haben die kommentiert und haben meine Ekel-Fantasien kommentiert, dass das nicht unhygienisch sei da drin und dass die das Bällebad regelmäßig sauber machen. Und ich denke so, wo kommt das denn? Weil das stand ich habe in dem Post weder einen Hashtag benutzt, noch den Ort markiert oder irgendwo was hingeschrieben mit, hier stinkt's aber in dem Bällebad. Und dann haben die da kommentiert, ja, schön, dass dir das so viel Spaß gemacht hat. Übrigens, unsere Bäder werden regelmäßig sauber gemacht, Herzchen. Fand ich ein bisschen irritierend. Also, ich glaube, irgendjemand von der Community hat das vielleicht weitergewunken oder so.
Ballpool-Cleaner soll man bitte googeln. Was ist denn das eigentlich, unser Leben mit irgendwelchen Halbpromis? Bei dir zwei Stück da leben bei dir zu
Dein
Hause?
Dein Leben mit mir.
Bei mir war ja hier bis vor kurzem Darmstadt 98-Spieler irgendwie auch mit im Haus. Und letztens...
Irgendwo müssen sie ja leben.
Letztens, ich glaube mittlerweile, ehrlich, es ist, glaube ich, andersrum. Ich glaube nicht, dass ich eine Beziehung zu Heiko, Roman und John aufbauen möchte, sondern dass die mittlerweile eine zu mir aufbauen wollen. Weil die führen dasselbe Leben wie ich. Die gehen ins selbe Café wie ich, andauernd. Die gehen in dieselbe Shisha-Bar wie ich, andauernd. Und jetzt ist es mir aufgefallen, sie gehen im gleichen Laden einkaufen, ihre Groceries wie ich. Es ist mittlerweile ganz schlimm. Ich halte es nicht mehr aus. Die sollen aufhören, mir hinterher mich zu beschatten und mich zu verfolgen. Ich möchte das nicht mehr. Es reicht. Es reicht, Heiko, Roman und John. Es reicht. Es ist gut. Hiermit ist
Ende. Hey, ihr drei, lasst Basti in Ruhe. Ja, ich hoffe, dass sich das ein bisschen einpendelt mit denen, dass ihr eure Vierer-Beziehung sich wieder entspannt. Ich bin ja, habe ich noch gar nicht erzählt, ab nächster Woche im Urlaub, ne? Aber ich verrate natürlich noch nicht, wo es hingeht, weil sonst macht ihr mir das ja nach.
Sag doch
jetzt. Ja, ich bin. Ja, nächste Woche sage ich das dann.
Na, jetzt sag doch mal. Jetzt gib doch mal einen Tipp. Jetzt war ohne Witz. Ernsthaft, bist du im Urlaub?
Ich bin im Urlaub. Einen kleinen Tipp. Also, ich war jetzt.
Wie lange bist du?
Ich gehe in eine neue Himmelsrichtung, in der ich die letzten 3 Jahre nicht war. Ja, nee, Osten war ja. Bali war ja quasi Osten. Ah,
Westen. Gehst nach. Fliegst du Übersee?
Ich flieg richtig schön, dann die Emissionen, die ich hier mit dem Auto gespart habe, die werden mal ordentlich ausgekostet.
Fliegst du nach Amerika?
Auf jeden Fall in die Richtung grob, ja. Ich werde das nächste Spanien Woche erzählen. Wieder? Spanien, genau. Amerika, Westen, richtig.
Ja, aber Westen ist ja Spanien.
Ja, ein bisschen weiter weg ist es dann schon, ja.
Also Amerika.
Das werde ich nächste Woche.
Oder Portugal wieder? Nee. Madeira?
Ich werde es nächste Woche erzählen. Jetzt für den Moment möchte ich erstmal 2 Wochen.
Ja, klar, bist du in Amerika. Oh Mann, ich kotze so, ich will auch dahin. Ich hasse alles.
Amerika ist es nicht.
Ich werde so ungehalten.
Also Amerika ist ja groß, wenn man Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, aber du meinst der USA. USA ist es nicht, obwohl ich da auch einen kleinen Abstecher sicherlich.
Kuba, wie jeder andere auch.
Ich möchte nicht, dass ihr mir das nachmacht und deswegen wird das erst nächste Woche erzählt, ja, wenn ich über den Wolken
jetzt,
bin.
Jetzt macht euch alle einen Termin, macht euch alle den Flug nach Kuba, könnt ihr euch jetzt schon buchen.
Dann sitzt ihr im Flugzeug, genau dieses Meme, letztes Jahr schon, wo die ganze Community dann im Flugzeug sitzt, ja, weil sie mir den Urlaub nachgemacht hat. Das ist natürlich sehr realistisch hier. Ja, werde ich nächste Woche erzählen. Ihr könnt die Zeit bis dahin überbrücken, wenn ihr Bock habt, indem ihr einfach mal auf Patreon vorbeischaut. Dort gibt es allerlei Bonus-Content und in der letzten Woche, am Karfreitag, ist dort auch eine ganz neue, brandneue Bonus-Folge erschienen und die war sehr witzig. Hört mal rein.
Extra Content Deluxe.
Ja, ich überrasche ja meine Eltern öfter mal. Wenn wir irgendwie, keine Ahnung, wenn wir mal nach Köln fahren oder wenn wir nach Düsseldorf fahren, was wir ja auch schon öfter machen, und dann auf dem Weg zurück oder auf dem Hinweg klingeln wir dann kurz bei meinen Eltern, weil es halt direkt auf dem Weg liegt. Und da ist es dann immer ganz nett und da kriege ich dann immer diesen nice Überraschungsmoment und dann sagt man, oh Basti, sagt sie, meine Mutter, oh Basti, das ist eine schöne Überraschung, da schön, ich hab ja gar nichts für euch, hier ein Apfelstrudel, der liegt hier seit 2019 im Gefrierfach, hier, bitteschön. Und dann drückt die mir den so in die Hand und dann wird der so aufgewärmt und sowas und dann essen wir so ein Stück davon und der Rest wird dann wieder weggeschmissen, wie immer.
Dem kaufen wir jetzt ein neues Bett. Dann habe ich gesagt, ja, aber dann kauft auch bitte ein geiles. Wie heißen die Betten hier?
Boxspringbett. So
genau, ein Boxspringbett. Ich habe ein Boxspringbett, ja. Und ich bin jetzt so verwöhnt, dass das Ding den Standard auch haben muss. Und dann haben die gemessen und haben gesagt, ja, das
so
passt nicht hier.
Du bist so etepetete, arrogant in deiner Riesenvilla und deinem Boxspringbett und deinen Anforderungen, die du an deine armen Rentnereltern. Weißt du, was die Durchschnittsrente ist? 1.000 Euro oder sowas. Und dann die armen,
ja, aber die sind doch noch keine Rentner. Noch können sie ein bisschen Kohle rauskloppen.
Egal, du so etepetete aus der Stadt. Oh, kauf bitte einmal Rügenwalder Mühle leer. Und wenn ich da bin, möchte ich bitte in ein High exklusives Boxspringbett in meinem komischen Stinke-Kinderzimmer haben, wo ich den ganzen Tag eh nur Hahaha, ha, ein Spaß für die ganze Familie. ich würde aber sagen, Freunde, ihr könnt, bevor ihr jetzt auf Patreon vorbeischneit, könnt ihr noch auf Apple Podcasts und Spotify eine sogenannte Bewertung dalassen. Gern auch bei Apple Podcasts etwas dazu schreiben. Das ist ganz, ganz verrückt. Und dann könnt ihr zu eurer Bewertung noch ein paar Worte Feedback dalassen und wir lesen das hier vor.
Yes.
Bitte, bitte schreibt eine Bewertung an mich, die hier vorlesen darf, Freunde.
Jawohl. Ja. Wir freuen uns auf die nächste Folge, Montag 18 Uhr. Wir hoffen, dass ihr den 1. April heute noch möglichst scherzfrei übersteht und dass sie nicht in Unterhose im Baum landet oder einen Mittelfinger von doppelt so alten Personen gezeigt bekommt. Ansonsten sagen wir Dankeschön fürs Dabeisein und bis nächste Woche.
Das war die letzte Folge Rundfunk 17. Wir beenden hiermit diesen Podcast. April, April. Haha! Derselbe April-Scherz zweimal.
Damit wird er doppelt so gut.